Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Update. Wir nehmen dich mit auf eine spannende Reise durch die Welt der IT. Wir bringen Licht in den Dschungel der IT-Begriffe und zeigen dir, wie moderne Technologien unser Leben beeinflussen. Viel Spaß beim Hören.
Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge von IT ist alles das Update. Heute geht es um ein Thema, was uns alle jeden Tag betrifft, und zwar um das Thema WLAN. Wir haben so viele Endgeräte, sind in so vielen Umgebungen, wo wir darauf angewiesen sind. Für die meisten von uns ist es für unsere Arbeit sehr, sehr relevant, dass wir eine gute WLAN-Verbindung haben. Und das ist ein sehr facettenreiches Thema und darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Mike Wally. Moin Mike.
Moin Ulf.
Mike, schön, dass du da bist. Du bist ja auch hier im Unternehmen, wenn ich mal ein Thema habe mit dem WLAN oder so, mein vertrauter Ansprechpartner. Hast mir schon die eine oder andere Frage beantwortet. Erzähl erstmal zum Start, was machst du genau bei PCO? Mit welchen Themen setzt du dich da auseinander?
So, letztendlich bin ich in dem Network-Team, Cybersecurity-Network-Team oder Network Protection gelandet. Mit dem Schwerpunkt auf WLAN. Ja. Wie ich dazu kam, so ich bin seit 92 in der Helmen-Gruppe unterwegs. Da war ich 10 Jahre bei Helmen. Da haben die mich Richtung PCO geschoben.
Ja.
Dann durfte ich 1 Jahr lang alleine Helmen betreuen.
Ja.
Und dann ab 93, da war ich in der Ausbildung übrigens oder Umschulung, bin ich in Richtung Barcode und RFID geschoben.
Ja.
Da haben wir WLAN einfach mitgemacht.
Ja.
Es war eine Nebentätigkeit. Da hat keiner von Bandbreite gesprochen. Es war alles latenzbasierend und Verschlüsselung gab es auch kaum.
Ja.
Und dann, wir haben das auf Basis Motorola-Komponenten gemacht. Und parallel dazu gab es ein Network-Team und Frank Hülscher übrigens, der war der Hauptconsultant dafür und die haben Cisco. Und von der Barcode-Team und RFID, ich weiß nicht, wie das passiert ist, da haben die mich zum Network-Team geholt und ja. Dann durfte ich auch Cisco mitmachen. Motorola ist dann aus unser Produktportfolio
rausgeflogen.
Ja. Und jetzt machen wir primär Cisco-Komponenten. Und seitdem bin ich in dem WLAN-Bereich unterwegs.
Ja.
Durch die diverse Teams und ich habe enorm viel Spaß dabei.
Ja, das merke ich auf jeden Fall. Also krass, dass du schon so lange dabei bist. 1992, da hat es noch 2 Jahre gedauert, bis ich überhaupt geboren wurde. Und da hast du dich schon mit dem Thema WLAN auseinandergesetzt. Wahnsinn.
Nicht WLAN, teilweise WLAN, ja. Aber übrigens neben dem Beruf bei Helmen war ich letztendlich Bastler in der IT.
Ja.
Das kann Andreas Wyatt auch unterschreiben.
War ja auch schon mal hier und war hier auch im Podcast-Mikrofon zu Gast. Ja, ich bin ja seit 7 Jahren bei PC und wenn ich so gucke, welche Themen sich in welcher Geschwindigkeit seitdem entwickelt haben, kommt man kaum hinterher und das wird dir ja nicht anders gehen, wenn du schon so lange in der Welt der IT unterwegs bist. Die Themen, mit denen du dich in den 90ern auseinandergesetzt hast und die Themen, mit denen du dich heute auseinandersetzt, da liegen ja mehrere Welten gefühlt zwischen und so ist es ja auch im Speziellen im Bereich WLAN. Heute bist du ganz konzentriert auf das Thema, was eben auch gesagt ist, ist im Cybersecurity-Team. Das verrät ja auch schon so ein bisschen. Beim Thema WLAN geht es auch ganz viel um Sicherheit. Vielleicht erstmal so als Einstiegsfrage, was ist überhaupt WLAN und wie funktioniert das?
So, WLAN ist ein Medium in der Luft,
ja.
Natürlich, wie Schall und Licht. Licht werden wir für viele Formeln für unsere Antennen
ja.
Letztendlich benutzt. Lichtgeschwindigkeit, nicht Licht. Und es funktioniert so, es gibt diese Wellen, was erzeugt werden. Diese Wellen werden dann moduliert und demoduliert und dann kommt ein Coding-Scheme drauf und so können Bits übertragen werden.
Ja.
Heutzutage ist das nicht nur der direkte Weg, wir können auch Reflexionen auswerten.
Okay.
Und so steigt die Bandbreite und die Latenzen werden geringer.
Und davon ist dann abhängig, wie schnell ich zum Beispiel etwas runterladen kann oder wie schnell das Video, was ich gerne angucken möchte, lädt oder ich einfach insgesamt im Internet unterwegs bin.
Grob, ja.
Ja, okay. Ja. Welche Faktoren beeinflussen denn die WLAN-Geschwindigkeit? Ich kenne es so ein bisschen aus meiner Wohnung. Da habe ich in meinem Schlafzimmer habe ich mein, nicht Modem, sondern
Fritzbox.
Meine Fritzbox, genau. Und dann hatte ich erst Herausforderungen, dass ich auch in meinem Büro ein gutes WLAN habe. Und dann hat jemand, den ich kenne, mal so eine kleine WLAN-Ausleuchtung, also auf einem sehr überschaubaren Niveau, in meiner Wohnung gemacht, hat gesagt, hier brauchst du einen Repeater, weil diese eine Wand, da kommst du nicht gut durch. Und seitdem habe ich ein sehr gutes WLAN auch an meinem Schreibtisch. Das ist aber natürlich im ganz Kleinen ein Thema. Erzähl mal, welche Faktoren beeinflussen die WLAN-Geschwindigkeit, vor allen Dingen auch in den Kundenumgebungen, in denen du so unterwegs bist? Du richtest ja nicht das WLAN in Privatwohnungen ein, sondern zum Beispiel in Produktionsumgebung.
Da sind viele Faktoren, die im WLAN beeinflussen können. Ein Repeater würde ich nie in der Industrie oder im Enterprise-Bereich einsetzen. Das ist für mich ein Schimpfwort.
Ja.
Ne, das ist ein schlecht geplanter WLAN letztendlich. Aber wenn es um die Geschwindigkeit geht, der Standard natürlich spielt eine Rolle. Das hat die Wi-Fi Alliance einfach für jeden gemacht. So statt diese ABG, AXBE und so weiter mit einer langen Nummer dafür, die haben die einfach Wi-Fi 1 bis 7 genannt.
Ja. Ne?
7 ist das Neueste, hat die beste Geschwindigkeit und kann auch die Latenzen gering halten.
Mhm.
Aber wenn man mit einem Wi-Fi 3 Gerät mit Wi-Fi 7 spricht, kann man diese Geschwindigkeiten nicht erwarten. So,
okay.
Das ist der erste Faktor. Der zweite Faktor, nicht unbedingt zu Hause teilweise, aber beim Unternehmen, ist die Uplink-Geschwindigkeit von dem Access Point.
Ja.
Der wird an einen Switch angeschlossen. Wie gut ist dieser Switch? Dieser Switch geht meistens auf einen anderen Switch. Wie stark ist dieser Uplink? Und dann natürlich der allerhöchste, was auch bei dir eine Rolle spielt, was für eine Bandbreite habe ich im Internet? Nutzt nicht hier Wi-Fi 7 in ganze Wohnung oder Fläche, was man letztendlich mit WLAN ausleuchten möchte. Und dann hat man nur 100 Mbit letztendlich Internet und möchte man primär das Internet nutzen.
Ja. Okay.
Andere beeinflussen ist die Entfernung von einem Access Point. Hast du auch darunter gelitten, sonst hattest du nicht einen Repeater benutzt und du hast das positiv bewertet.
Ja.
So, ich glaube, der erste Ausleuchtung war nicht ganz gut. Dann müssen wir gemeinsam nochmal deine Wohnung ausleuchten. Hindernisse und Störungen spielen eine Rolle und Hindernisse sind klar.
Ja.
Lebe ich in ein altes Gebäude, die sind meistens nicht WLAN-freundlich.
Ja.
Und wenn man hier sitzt in unser Gebäude, hier ist alles WLAN-freundlich. So, solche Bausubstanzen sozusagen.
Okay. Mhm.
Und Störungen ist nicht nur unbedingt eine Mikrowelle oder eine Kamera, die stört. Wenn man zu viele Clients hat und diese Clients sprechen, wollen alle sprechen und haben Beacons oder setzen einen Broadcast und die haben auch Bluetooth aktiv, das sind auch Störungen wegen dem hohen Hintergrundrauschen.
Ja, okay.
So die Anzahl von verbundenen Clients in ein WLAN-Funkzelle spielt eine große Rolle. Und der Beste, was ich so sagen kann, ist, die Konfiguration muss richtig sein und angepasst werden für die Planung und für die Bedürfnisse von den Kunden bzw. Clients, die dort auch fungiert sind.
Okay, also man hört auf jeden Fall ganz schön viele Dinge, die man berücksichtigen muss. Und wenn man ein WLAN wie zum Beispiel hier in einem großen Bürogebäude braucht oder in einer Produktion oder wir sind ja auch für viele Krankenhäuser Dienstleister und sorgen dafür ein funktionierendes WLAN, da muss man wirklich sehr umfangreich und detailliert planen, damit am Ende des Tages auch alle Menschen, die das WLAN nutzen wollen, bleiben wir mal beim Beispiel Krankenhaus, das sind natürlich all die Geräte, die eingesetzt werden, die Mitarbeitenden, die Ärzte, die Krankenschwestern, Krankenpfleger, aber natürlich auch die Patienten selber, denen wird ja auch häufig WLAN angeboten, also man muss wirklich sehr, sehr viel vorher planen. Oder? Also es ist schon ein sehr umfangreiches Projekt.
Wie das sich so anhört, ist man der Gast-WLAN letztendlich primär. Das ist eher so nebensächlich.
Ja.
Wir bauen WLANs für Monitoring-Geräte,
wo
der Patient letztendlich was um den Hals hat.
Mhm.
Und der wird seine diverse Systeme überwacht. Und dann hat es in zentralen Büros, wo jeder Patient hat einen Bildschirm, um ein WLAN dort zu planen. Da geht es um Leben und Tod.
Ja.
Und nicht irgendwelche Prozesse in der Produktion oder Straßen, die stillsteht, was auch mega wichtig ist.
Ja.
Da geht es um finanzielle Einbußen.
Ja.
Und da sprechen wir nicht über Gast. Und das sind die Themen im WLAN, die mich interessieren und nicht irgendwie einen Gastzugang hochzuziehen. Natürlich im Krankenhaus, wenn man Geld nimmt für diesen Gastzugang, dann kann es schnell eskalieren, wenn irgendein Patient liegt lahm und will mit seinem Gerät, und dieses Gerät ist nicht genormt, ja, dann will er auch WLAN, was er bezahlt hat. Und das kann auch schnell eskalieren. Ja,
definitiv. Was sind denn so im WLAN Sicherheitsrisiken? Also es gibt natürlich passwortgeschützte WLAN-Netzwerke, wie man es von sich zu Hause vielleicht kennt oder auch im, zum Beispiel im Büro. Aber es gibt natürlich auch öffentliche WLANs. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, was sind so Sicherheitsrisiken, die man beachten muss, wenn man sich ins WLAN einwählt?
Ja, ein offenes WLAN ist, wie der Titel so sagt, ne? Mhm. Es ist offen. Man hat keinen Einblick, wie sicher das ist. Mhm. Da sollte man selber aufpassen, was man letztendlich macht und tut. Es ist nicht nur das, dass die Datenpakete hineingesehen werden kann. Es gibt Reflexionen vom Fenster, ja, die vielleicht jemand auf den, oder jemand sitzt hinter dieser Person, ja, und schaut, was man macht. So, man muss selber bewusst sein. Zum Beispiel unser offenes WLAN hier, glaubt jeder, dass es offen ist, weil es gibt kein Login oder ähnliches, kein Captive Portal, Walled Garden, keine Verschlüsselung, wo man einen Key eingeben muss. Es hat aber in der Tat die höchste Verschlüsselung, was es gibt.
Ja.
Das heißt OVE, ja, Opportunistic Wireless Encryption, ja, und das ist in WPA3-Technologie.
Ja.
Und jeder, der sich damit verbindet, hat eine Art Punkt-zu-Punkt-Verbindung, und es ist unangreifbar zurzeit.
Ne? Okay, also das heißt, öffentliches WLAN ohne Passwort, wie du es ja auch hier gesagt hast, wie wir es hier bei uns haben, heißt nicht zwingend, ist unsicher, kann trotzdem höchsten Ansprüchen gerecht werden, aber der Klassiker ist ja so ein bisschen, man ist im Café oder in einem Restaurant, die haben ja auch häufig WLAN-Netzwerke, die dann offen sind, wo man eben nur seine E-Mail-Adresse eintippen muss und dann ist man drin. Da werden wir ja häufig sensibilisiert, auf keinen Fall einwählen und schon gar nicht mit den Firmengeräten. Da muss man natürlich sehr, sehr vorsichtig sein, oder?
Absolut. Man kann sich aber schützen mit einem VPN.
Mhm.
Das versetzt Client oder diese Person in ein anderes Netzwerk letztendlich.
Ah, okay.
Und das ist ein getunneltes.
Ja.
Verbindung, und dann kriegt er eine Adresse von seiner Firma oder wo der VPN letztendlich stationiert ist. Mhm. Und dann ist er nicht in diese öffentliche Netz, der ist in sein Firmennetz sozusagen. Ne?
Okay. Wenn man jetzt ein WLAN-Netzwerk plant und auch so Themen wie vielleicht Zero Trust berücksichtigen muss, wie sieht das WLAN der Zukunft aus und wie sehen so die Sicherheitsstrategien der Zukunft aus?
Ja, Zero Trust ist ein super Begriff dafür. Mhm. Im WLAN-Bereich können wir das denn wahrnehmen.
Ja.
So, wir können eine Art Verschlüsselung mitgeben.
Ja.
Diese Verschlüsselung ist basierend auf einem Protokoll, wo ein Zertifikat letztendlich benutzt wird. Übrigens, das wird mehrfach vorkommen jetzt, weil Windows 10
ja,
letztendlich, da sind sehr viele Clients da draußen, ich würde sagen primär bei unserer Kundenlandschaft,
ja. Ja.
Es wird nicht mehr supported, das heißt, es kriegt keine Sicherheitsupdates mehr. Und Windows 11, zum Beispiel, die meisten von unseren Kunden haben ein Radius,
ja,
wo es auf User-Passwort basierend ist.
Ja.
Mit Windows 11, wie die Reise hingeht, da muss man Zertifikate benutzen, zwanghaft. So, da haben wir eine Basis im WLAN. Wir können die WPA3-Verschlüsselung darauf setzen. Und zusätzlich hinter der Access Point können wir segmentieren.
Ja.
So, ein Client wird letztendlich angenommen, der kriegt sein Zertifikat,
ja,
und über diese Anmeldung kann er auch ein VLAN bekommen, dann landet er in ein Netzwerk,
ja,
und über Mikrosegmentierung kann dieser Objekt, diese Person, nur Zugriff auf die Applikationen und Server, die hier letztendlich arbeiten muss.
Ja,
ne?
Okay, krass. Also was für ein umfangreiches Thema, wenn man all diese Facetten bedenkt man ja gar nicht, wenn man einfach irgendwo ist und mit seinem Gerät im WLAN eingewählt ist. Kannst du nochmal so ein bisschen sagen, wir haben eben schon über Krankenhäuser gesprochen, was da so relevant ist, wenn man da ein funktionierendes WLAN braucht. Was sind noch so Branchen, in denen du unterwegs bist, wo du WLAN-Umgebungen planst und welche Herausforderungen begegnen dir da? Und was ist auch vielleicht wichtig, wir haben jetzt im Vorfeld nochmal drüber gesprochen, das Sicherste, was man auch vielleicht machen kann, wenn man keinen Ausfall haben möchte, ist zum Beispiel das Ganze redundant aufzubauen, also quasi ein doppeltes WLAN zu haben, wenn das eine ausfällt, dass direkt da der Ersatz anspringt, das ist aber natürlich sehr, sehr teuer. Berichte mal so ein bisschen, wie ist da so der Stand der Dinge und was begegnet dir sonst noch so?
Ja gut, redundantes WLAN, so im Service-Segment, empfehlen wir immer, redundante Komponenten zu nutzen. Denn wenn ein Komponent, die letztendlich managed, ausfällt, dann steigt ein anderer Komponent ein. Aber vollkommene Redundanz in dem Hochregalen oder in einem Krankenhaus oder ähnliches, da plant man vorher an der Senderleistung letztendlich. Man gibt nicht voll Power. So es gibt eine gewisse Redundanz, dass die anderen Funkzellen große werden kann, um ein Funkloch letztendlich zu stopfen.
Ja.
Aber wenn man wirklich volle Redundanz, dann muss man in die Punkte, wo man letztendlich WLAN haben möchte, ins Y-Axis-Points setzen. Okay. Lass uns ehrlich sein. Und die, wenn man weiter denkt und vollkommene Redundanz dahinter hat, müssen diese Komponenten an verschiedene Switcher und Netzknoten, so, das gibt es selten. Die meisten Kunden von uns, die kaufen Ersatzgeräte und dann haben die ein Meldesystem, das API-10 ist ausgefallen, über irgendeine E-Mail-Meldung von ihrem Monitoring-System und dann haben die ein paar Ersatz-Access-Points auf dem Lager.
Okay. Ne?
Und so werden die meisten von unseren Kunden solche Probleme.
Spannend, was da so der Way to go ist. Du hast eben Hochregallager angesprochen. Was sind denn da so die Herausforderungen, wenn man da ein funktionierendes WLAN haben will? Da gibt es ja wahrscheinlich vor allen Dingen sehr, sehr viele Hindernisse innerhalb der Halle oder innerhalb des Gebäudes, wo es irgendwie gilt, das WLAN wirklich sehr, sehr gut auszuleuchten. Oder was sind da die Herausforderungen? Ich bin nur Laie, erklär es mir.
Ja, okay. So, wir haben ein Planungstool letztendlich, wo wir solche Objekte simulieren kann mit die Dämpfungswerte, hohen Einheiten und so weiter. Und durch gerichtete Antennen, erstmal müssen wir wissen, ob die nur am Boden arbeiten oder dreidimensionell. So, da gibt es viele Kunden von uns, die am Stapler die hohen runterfahren.
Ja.
Und dann können wir simulieren mit die diversen Antennentypen nach dem Bedarf und Endgerät, die dort letztendlich arbeitet. Und diese Simulation können auch durch Referenzmessungen von die Dämpfungswerte, was dort gelagert wird.
Ja.
Und das spielt eine Riesenrolle. So Flüssigkeit für uns ist Ende, Gelände.
Ja,
da kommen wir nicht durch. Metall können wir teilweise als Freund für Reflexionen nutzen. So die Substanzen, wenn die sich oft wechseln, zum Beispiel es gibt Contract Logistics, dann müssen wir planen auf dem harten Fall, dass tatsächlich Flüssigkeit gelagert wird, sodass alles, was nicht so flüssig ist, trotzdem eine Verbindung oder diese kleinsten Verbindungen zum WLAN haben.
Ja,
Und in dem anderen Spektrum, du hast hier allgemein gefragt, wie wir planen, Hochregale, Krankenhäuser und so weiter. Es gibt auch die Kapazitätsplanung, wo man das Signal nicht so wichtig ist, weil da halten wir unsere Funkzellen etwas kleiner, um die Kapazität, zum Beispiel im Fußballstadion oder wo wir unsere Veranstaltung haben, in Orlando, da benutzen wir High-Density-Access Points und die Funkzellen sind sehr klein, um diese Masse von Verbindungen abzufrühstücken.
Okay.
So eine andere Art von Planung von WLAN und nicht nur Signal oder ähnliches. Ne?
Ich habe noch mal eine Frage. Du hast ja jetzt so zum Beispiel so Fußballstadion angesprochen. Wenn man jetzt in einem Fußballstadion ist, nehmen wir mal das Old Trafford in Manchester, da passen 70.000 Leute rein. Gibt es in irgendeiner Weise eine Begrenzung, wie vielen Menschen man an einem Ort ein gutes WLAN zur Verfügung stellen kann? Also wäre es theoretisch möglich, wenn Manchester United sich jetzt entscheidet, wir wollen Gast-WLAN machen und da sollen sich selbst wenn sich alle einloggen, soll es für alle gut funktionieren? Wäre das überhaupt möglich oder ist das irgendwo begrenzt von den Menschen her?
Wenn die so viel Geld haben, dann ist das auf jeden Fall möglich.
Ja.
Es ist nicht die Verbindung oder die Datenleitung, die problematisch ist, ist die erste Anmeldung, dieser Ansturm.
Ja.
So im Fußballstadion würde ich dann pro Funkzelle ungefähr 25 Clients letztendlich berechnen und dann müssen diese Access Points es hergeben.
Okay.
Ob man gerichtet oben, wenn die an der Terrasse ein Schutz vom Regen nach unten zielgerichtet mit Richtantennen oder dass man per Möglichkeit unter die Sitzplätze Access Point stellt und so kommen die Funkzellen, können diese Clients bedienen, weil letztendlich ob es von oben nach unten ist oder von unten nach oben, das ist egal.
Ja.
Nur die Summe von Access Points muss dann angepasst werden an diese 75.000 Leute, die maximal vielleicht eine Verbindung haben wollen. Okay. Und zusätzlich dazu, nicht jeder das neueste Handy in der Tasche. Ja. Da muss man denken, dass alte Handys auch teilweise die Bandbreite für sich nehmen, ja, ne, und die kommunizieren. So, man muss nur das an dem Maximum denken, an der kleinsten Ebene, so ja, der kleinste mögliche Client, und dann ist der Design auch richtig. Ne?
Okay, also muss Manchester United vielleicht im nächsten Transferfenster einen Spieler weniger kaufen und dann vielleicht nochmal ein bisschen ins Thema WLAN investieren, wenn ihnen das wichtig ist, was ich natürlich nicht weiß.
Du, ich glaube, die haben schon WLAN. Ne? Ja. Lass uns ehrlich sagen. Ne?
Glaube ich auch. Gut, Mike, damit sind wir durch. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für die Einblicke ins Thema WLAN. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Hat mir auch Spaß gemacht. Ist mein erster Podcast. Danke dafür.
Sehr gerne. Danke, dass du dabei warst. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute und bis bald. Tschüss.
Das war das IT-ist-alles-Update. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel.